lassen mit einem Kompass. Ich glaube, sie ist Eigentum der Schweizer Armee. Dann brauchen wir einen Punkt, der außerhalb von uns ist. Das gilt für den Kompass mit dem Nordpol oder dem Magnetfeld da. Das gilt für das Navigationssystem mit dem GPS-Signal von den Satelliten. Und das gilt, glaube ich, auch für unser Leben. Wir brauchen, wenn wir Orientierung brauchen, einen Punkt außerhalb unseres Seins, damit wir den Weg finden. Vielleicht ist es nicht umsonst, vielleicht ist es eine alttestamentliche Version des Navis, als Gott dem Abraham sagte, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Ich glaube, Abraham hat sehr oft gegen den Himmel geschaut, um die Verheißung nicht zu vergessen und um sich an diesem Wort von Gott zu orientieren, auch wenn er sein Leben lang in Zelten unterwegs war und nie ganz zu Hause war. Manchmal kann man auf Tassen, auf Teetassen beim Frühstück Sprüche finden. Oder in Social Medias oder Plakaten auf Kalendern verschiedene Sprüche zur Selbstmotivation. Eine davon ist, folge deiner Wahrheit. Das kann ganz schön in die Irre gehen, finde ich. Denn auch der Geisterfahrer auf der Autobahn folgt seiner Wahrheit. Nach welchem Kompass orientieren wir uns? Übrigens, ich weiß nicht, wer noch fähig wäre, wirklich den Weg zu finden mit dem Kompass. Vielleicht all jene Männer, die im Militär gemacht haben, alle Männer und Frauen, die einmal in der Jungschau waren, aber im Zeitalter von Navigationssystemen bin ich nicht sicher, ob uns das Gerät alle noch helfen würde. Aber nach welchem Kompass wir uns orientieren, nach welchen Autoritäten wir unser Leben bauen, ist entscheidend. Es gibt ja unterschiedliche Glaubenssätze, die wir alle schon gehört und manchmal vielleicht auch gesagt haben oder danach gehandelt haben, ob wir sie für wahr halten oder nicht. Einige solche Sätze heißen, das machen alle so, darum mache ich es auch. Die Gesellschaft macht das so, darum ist es richtig. In der Schweiz Punkt 12 Mittagessen zum Beispiel. Oder ein weiteres Beispiel, die Tradition sagt es uns, wir haben es schon immer so gemacht. Der Verstand argumentiert, es hört sich logisch an. Unsere Gefühle leiten uns, es fühlt sich gut an. Und wenn etwas wirkt und funktioniert, muss es richtig sein. Wir sind in einer Zeit, in der wir sehr stark nach Wirkung fragen und alles, was wirkt, muss gut sein, ohne zu hinterfragen, was denn wirkt und warum es wirkt. Taugen diese Sätze als Kompass für unsere Entscheidungen? Taugen sie auch für unser Unterwegssein als Kirche? Alle machen es so. Wir haben es schon immer gemacht, es hört sich logisch an, es fühlt sich gut an und es funktioniert ja. Viele Maßstäbe sind gar nicht so verlässlich, wie wir denken. Was wir wirklich brauchen, nicht nur für die Autofahrt, sondern auch für unser Leben, ist ein Kompass, der uns leitet, der uns zuverlässig führt, die Richtung angibt. Übrigens, der Kompass gibt nur die Richtung an. Die Wege müssen wir selber suchen. Hoffentlich noch mit deiner Karte dabei im Sack. Fatal, wenn wir das ganze Leben lang dem falschen Kompass folgen. Wir gehen zwar immer auf einem Weg, wir sind immer unterwegs, aber in die falsche Richtung. Ich finde das fatal. Das Navi sagt zumindest dann irgendwann mal, bitte wenden. Und manchmal denke ich, ich weiß es besser, ich fahre jetzt weiter. Bitte wenden. Und Umständen gehen wir vielleicht nicht schlechte Wege auf den ersten Blick. Sind Wege, die sich gut anfühlen, Wege, die funktionieren, Wege, die alle gehen. Aber sie verfehlen das Ziel. Also muss es doch einen anderen Kompass geben, wenn wir persönlich, wir als Gemeinde, unbeschadet ans Ziel kommen. Und vielleicht ist nicht nur das unbeschadet das Ziel, das wäre ein bisschen wenig für mich. Unbeschadet am Ziel, das ist schön, aber das ist zu wenig. Vielleicht gelingend, vielleicht erfüllt, vielleicht bewahrt ans Ziel kommen. Paulus hat in seinem Brief an seinen Freund Timotheus einen Kompass in die Hand gegeben. Er schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt uns auf den richtigen Weg, Kompass, und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir sind in einem zweiten Teil einer neuen Predigtserie Gemeinde mit Mission oder Gemeinde oder Kirche mit Auftrag. Wenn ich von Kirche rede, zur Erklärung, dann hat es vor allem damit zu tun, dass Google das besser übersetzen kann für die Ukrainer. Also es ist für mich gleichwertig. Gemeinde, Kirche mit Mission, mit Auftrag. Wir werden heute darüber nachdenken, wie wir als lokale Gemeinde, aber auch persönlich Kurs halten können. Manche, die sich über die Gestaltung und Zukunft von Gemeinden, christlichen Gemeinden Gedanken machten, sehen inzwischen für die christliche Kirche fast nur noch zwei Optionen oder entdecken, dass christliche Kirchen fast nur noch in zwei Optionen denken und leben. Das erste, entweder gibt man das Bekenntnis zur Autorität der Bibel ein Stück weit auf. Es gibt noch andere Kompasse, die wir verwenden können. Es ist nicht so wichtig. Man kann das verstehen, wie man will. Man gibt ein Stück weit die Autorität der Bibel auf, passt sich kulturell der Umgebung an, oder aber man zieht sich zurück ins fromme Schneckenhaus, lebt streng in Abgrenzung zur Umwelt. Wenn wir das hören, merken wir vielleicht selber, zu was wir persönlich eher tendieren. Zur Auflösung in allen Meinungen, zur Aufgabe unserer Überzeugungen. Ja, man kann das so sehen oder ich kann es auch anders sehen. Oder aber zum Rückzug. Zu was tendieren wir persönlich eher und vielleicht auch als Gemeinde? Eine Annahme lautet heute oft, konservative oder bibelorientierte Theologie muss zwangsweise zur Abschottung führen. Wer heute noch Menschen mit dem christlichen Glauben erreichen will, wird nicht darum herumkommen, scheinbar unzumutbare Glaubensinhalte ein bisschen auf die Seite zu schieben. Man probiert manchmal, und ich schließe mich ein, das Evangelium etwas genießbarer und angenehmer zu machen. Vielleicht nicht nur in den anderen Kirchen. Ich weiß nicht, an wen ihr denkt jetzt. Ist gut, dass ich es nicht weiß. Vielleicht auch in evangelikalen Gemeinden sind heute manchmal unantastbare Glaubensinhalte von früher gar nicht mehr selbstverständlich. Dass die Bibel nicht Gottes Wort enthält, sondern ist. Es ist nicht ein Teil der Bibel Gottes Wort und das andere nicht. Es ist Gottes Wort. Oder die vollkommene Sündhaftigkeit von uns Menschen. Wir können vieles Gutes vollbringen, aber das Gute steckt nicht per se in uns. Das ist nicht unsere DNA seit dem Sündenfall. Die Jungfrauengeburt, das stellvertretende Opfer von Gottes Sohn, das Endgericht mit doppeltem Ausgang. Ich kenne dich nicht. Auch in ethischen Bereichen kommt es häufig zu einer Neubewertung. Ich sage mit dem nicht, dass wir im Dialog sein sollen, dass wir nicht streiten sollen. Der Pfarrer letzten Sonntag hat gesagt, manchmal braucht es Streitgespräch. Ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt nach der Diskussion mit ihm hier in der Vorbereitung. Aber das Neue Testament setzt deutlich andere Akzente, meine ich. Christen sind dazu berufen, anders zu leben. Und nicht angepasst. Aber sich auch nicht zu verziehen ins Schneckenhaus, sondern sichtbar zu leben. Am Bild des Lichts, das man nicht unter den Eimer stellt oder den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Wir haben das Wort gestern gehört in der Bärrötrette. Man zündet ein Licht nicht an und stellt es unter den Scheffel, sondern darauf, dass es alle sehen können, dass sie sichtbar leben. Wir werden aufgefordert, in die Bibel uns der Welt nicht gleichzustellen und gleichzeitig den Menschen das Evangelium sichtbar vorzuleben, glaubwürdig zu verkörpern. Das ist beides schon Jesus wichtig. Es ist also etwas, das wirksam ist, aber auch sichtbar ist. Und in dieser Spannung stehen wir als Nachfolger und als Gemeinde. In diesem Spannungsfeld zwischen wir sind anders. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und der Sichtbarkeit. Wenn die Menschen eure guten Taten sehen, werden sie Gott loben. Man könnte mit Blick auf die Geschichte sogar sagen, dass dort, wo man Glaubensinhalte stark in Frage gestellt hat, wo man theologische Kompromisse gemacht hat, dass es der Wirkung, der missionarischen Wirkung der Kirche immer mehr geschadet hat wie gebracht. Wir denken ja oft, dass Kompromisse helfen. Ein Blick zurück zeigt, dass sie mehr schaden. Und auch in der Bibel wird immer wieder deutlich, es schadet dem Volk Gottes und der Gemeinde, wenn Gottes Wort in Frage gestellt oder verdreht oder ignoriert wird. Ein Beispiel lese ich aufs 5. Buch Mose, Kapitel 30, ab Vers 15. Da sagt Gott zu seinem Volk, hört mir zu, ich stelle euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Doch wenn ihr nichts mehr von ihm wissen wollt, wenn ihr ihm nicht mehr gehorcht und dazu verleiten lasst, anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten, dann werdet ihr mit Sicherheit zugrunde gehen. Und dann Vers 19. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Jesus hat oft davon gesprochen, dass die Nachfolge geprägt ist von diesen zwei Dingen, auf Gott zu hören und dem Nächsten zu dienen und die Gebote einzuhalten. Wer Jesus also nachfolgt, wird sich dadurch auch auszeichnen, dass er Gottes Gebote nicht einfach so gleich auf die Seite legt und sagt, das brauchen wir nicht mehr. Das gehört dazu. Auch wenn ein gesellschaftlicher Wind uns ins Gesicht bläst, manche Dinge nicht aufzugeben. Wie die unangenehme Biese ist, erleben wir in diesen Wintertagen.
Und so ist es manchmal auch in der Gesellschaft. Wir haben es gehört in der Schriftlesung vom Buch Daniel. Der stand voll im Gegenwind. Eine kalte Biese. Daniel, ein junger jüdischer Mann, der im fremden Land aufwächst und für seine Glaubensüberzeugung einsteht. Daniel hat ein großes Dienstverständnis. Er setzt alles ein, was er nur kann, um diesem neuen König zu dienen. Er hat den König nicht selbst ausgewählt. Er ist eine verschleppte Geisel. Und Daniel und seine Freunde erleben Gegenwind, als sie den König anbeten sollen als Gott. Und sie erleben Gegenwind, als sie Opferfleisch essen sollten und nicht wollen. Daniel und seine Freunde ringen um diesen guten Weg, um den Kompass. Was gibt mir jetzt Orientierung und die Richtung an? Wir haben das Lied gesungen, Bediene Füß. Vielleicht ist dort ein Schlüssel, immer wieder diesen Kompass bei Gott zu finden, bei ihm zu sein, bei seinen Füßen zu sein, auf ihn zu hören. Ich glaube, dass es für Daniel auch dort war, in dem Gebet, das er gepflegt hat, obwohl er nicht mehr beten sollte. Christsein ohne Gegenwind ist selten möglich, weil sich diese Welt nicht an Christus zuerst orientiert. Wir sind Fremde hier, sagt die Bibel. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in einer christlichen Abendlandkultur leben, was immer das ist. Aber unsere Umgebung war und ist noch immer etwas christlich eingefärbt. Aber wir merken, wie sich das verändert, dass immer weniger christliche Werte in der Gesellschaft gelten und wir immer mehr zu Außenseitern werden. Ich merke es häufig bei Abstimmungen und Wahlen, dass wir zu einer Minderheitsbewegung werden. Und eigentlich sagt die Bibel, das ist das Normale. Das ist das Normale. Nur haben wir es in unserer Generation häufig anders erlebt. Und wir erschrecken, wenn es nicht die Mehrheit ist. Aber die Bibel sagt, es ist das Normale. Oft wird heute versucht, den Kirchen, den christlichen Glauben attraktiv zu machen, indem man gewisse biblische Dinge ausblendet oder veraltet ansieht. Wir stehen in der Gefahr, dass wir die Kirche moderner machen wollen, indem wir Kompromisse machen. Wir wollen ja auch nicht altmodisch sein. Man möchte den anderen den Zugang zum Glauben ermöglichen, das ist nicht falsch. Ab dann redet man plötzlich nicht mehr, dass der Sühnetod von Jesus nötig war. Wir lassen es stehen, wenn die Auferstehung von Jesus nur noch in Gedanken stattgefunden hat und so weiter. Wo der biblische Kompass verloren geht, der auf Jesus hin einordnet, dort verlieren wir als Einzelne, aber auch als Kirche gegenüber der Gesellschaft unsere Orientierung. Und wir können auch keine Orientierung mehr geben für Menschen, die uns sehen. Wir verlieren ein Stückweise unser Alleinstellungsmerkmal, das, was wir haben, was andere Vereine nicht haben. Vereinsstrukturen, Präsidenten, Kassier haben alle anderen auch, Räume manchmal auch. Aber das Alleinstellungsmerkmal der Kirche, das Unterwegssein mit dem Auferstandenen, die Orientierung an ihm, das verlieren wir. Ich möchte nicht einfach bei den anderen bleiben. Ich möchte nicht über die anderen nachdenken, sondern über mich persönlich. Glaube ich persönlich heilig noch? Ich persönlich in meinem Innern, dass jeder Mensch ohne Umkehr und ohne Bekehrung verloren geht und in Ewigkeit von Gott getrennt sein wird. Ich meine nicht die Überzeugung, die wir im Kopf haben. Das weiß ich. Sondern ich rede über meine tiefe Herzensüberzeugung, diesen Kompass, diese Überzeugung, die mich leitet im Reden, im Tun, im Verhalten. Glaube ich das noch? Denn wenn ich denke, dass Gott irgendwann, irgendwo immer noch ein Hintertürchen offen hat für alle, dann wird mich das in meinem missionarischen Eifer ausbremsen. Dann muss ich mich nicht mehr bemühen, wenn Gott sowieso irgendeine Lösung hat. Ich bin froh, dass Gott größere Lösungen hat wie wir. Und es ist nicht an uns zu urteilen, wer erlöst ist und wer nicht. Es geht nicht um die Frage, aber sondern um unsere Herzensüberzeugung. Warum sollte ich mich noch abmühen und mich manchmal zum Esel machen mit meinem Zeugnis, wenn Gott sonst schon einen Weg findet? Manchmal habe ich den leisen Verdacht für mich, dass eine liberale Theologie nicht nur bei den anderen Kirchen zu finden ist, sondern auch bei mir ein Stück weit Spuren hinterlassen hat. Fein, niederschwellig, aber das Problem vom Niederschwelligen ist ja, dass man es häufig gar nicht merkt. Habe ich einen geistlichen Kompass, der mir missionarische Kraft gibt oder raubt? Ich schließe mich mit ein. Glaube ich, dass das Evangelium von Gott nicht nur ein Rezept für ein gelingendes Leben ist, wie es viele Möglichkeiten gibt, so wie bei diesen Heftchen beim Friseur? 5 Schritte, wie du glücklich leben kannst. 3 Schritte zum erfüllten irgendetwas. Glaube ich, dass es nicht eine mögliche Form der Lebensgestaltung ist, sondern vor allem zuerst die eine rettende Botschaft. Das ist ein Unterschied. Glaube ich noch, dass es eine Entscheidung für Gott braucht? Ich rede nicht über Formen. Ich rede nicht davon, dass es andere sehen müssen. Aber glaube ich es noch? Die Bibel ist klar. Nur wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Glauben wir, glaube ich das noch, oder mache ich manchmal einen Kompromiss und geht mir dieser Kompass manchmal nicht auch verloren? Vielleicht nicht im Wissen, vielleicht nicht in unserem Bekenntnis, aber in unserem Motor, der uns antreibt, Antrieb gibt oder nimmt. Drängt mich Gottes Liebe noch zu den Menschen? Oder habe ich diesen Kompass verloren? Einen Kompass zu verlieren im Schweizer Militär ist, glaube ich, nicht geschickt. Ich möchte meinen Kompass dieser Liebe zu den Menschen von Gott her nicht verlieren. Dieser Dr. Bartholomä, der die Gemeindestudie verfasst hat, wo ich immer wieder mal Bezug nehme in dieser Predigtreihe, spricht von einer doppelten Säkulierung in der Welt und in der Kirche. Einerseits ist es, dass die Kirchen manchmal so wahrgenommen werden, dass die Kirchen ja selbst nicht mehr glauben, was sie predigen. Das wird gern von den Medien ausgeschlachtet. Ja, schau mal, die predigen so und dann halten sie sich nicht dran. Die Priester nicht und die anderen nicht und wenn es ums Geld nicht geht nicht, wenn es um Macht geht nicht und so weiter. Das wird plattgewalzt in den Medien. Die glauben ja selber nicht mehr, was sie sagen. Sie leben selber nicht mehr danach. Schaut, für was braucht es die Kirche noch? Und zweitens ist es eine Glaubensresistenz, er sagt, durch Moralisierung. Ich möchte sagen, was es bedeutet. Das heißt, das Evangelium wird auf die Ethik reduziert, auf eine rein sozial-politische Dimension. Also es entsteht das Bild, Christen sind einfach gute Menschen. Aber für gute Menschen, um gute Menschen zu sein, braucht man Christus nicht. Es gibt viele gute Menschen ohne Christus, die nicht in der Kirche sind. Vielleicht sogar besser, ja. Ich habe es nicht getraut zu sagen, ja. Aber um ein gut Mensch zu sein, braucht es diesen Jesus nicht. Und dann wird das, was Jesus am Kreuz getan hat, plötzlich unnötig, bekommt eine untergeordnete Rolle. Es muss darum kein Mensch mehr glauben, damit er ein guter Mensch ist. Man kann sich selber ein bisschen in den Popo klemmen und dann geht's. Aber darum ist Gott nicht auf diese Welt gekommen, sondern damit wir Rettung finden in Jesus. Ein richtiger Glaube, versteht mich nicht falsch, ein richtiger Glaube oder ein orthodoxer Glaube, ein geradliniger Glaube, ein Glaube, der einen Kompass hat, hilft dem gegenüber. Manchmal helfen uns Kurzzusammenfassungen unseres Glaubens. Was glaubst du? Was ist die Kurzzusammenfassung deines Glaubens? Manchmal helfen uns auch alte Texte, das Apostolikum zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer es auswendig lernen musste. Nicht schön zum Lernen, aber hilfreich, wenn man es abrufen kann. Was glaube ich? Sie helfen, diese Worte, unseren Glauben zu bezeugen. Sie geben Kompass. Sie helfen, auch mal unseren Glauben zu verteidigen. Wir sind in einer Zeit, wo wir es nicht mehr so gewohnt sind, unseren Glauben zu verteidigen. Es hilft aber auch, Einheit zu leben mit allen, die dieses Bekenntnis auch leben. Auch wenn sie in ein anderes Gebäude gehen, aufstehen zum Beten oder niederknien oder ausflippen oder nicht. Sie glauben an Jesus. Wir singen im Anschluss an die Predigt diesen Text, das glaube ich. Und ich freue mich sehr, dass die Lobpreisgruppe das aufgenommen hat, dass wir das singen. Das glaube ich. Ich komme zum Schluss. Jesus stand nonstop im Gegenwind. Jesus hat sehr unterschiedlich auf Menschen reagiert. Denken wir einmal an seinen Umgang mit den Pharisäern und dann andererseits mit Zöllnern und Sündern. Jesus stand immer im Gegenwind, aber hat sehr unterschiedlich reagiert. Oder mit Kranken, mit Bedürftigen. Als Mensch oder als Gemeinde einen klaren Kompass zu haben, bedeutet nicht lieblos den Menschen die Bibel um die Ohren zu schlagen. Man muss auch nicht immer die größten Reizworte brauchen. Ich sage eines, Bekehrung ist für viele ein Reizwort. Aber der Inhalt muss da sein. Komm zu Jesus, nimm sein Geschenk an, kehre um, schenk ihm sein Vertrauen, bau dein Leben nicht selber. Natürlich ist dann nicht in einem Wort. Aber der Inhalt muss da sein. Aber manchmal müssen wir ja nicht die Reizworte brauchen. Alle die, die irgendwo in Beziehung mit jemandem leben, in einer Ehe oder Wege, die wissen, es gibt in jeder Beziehung so Reizworte und der andere steigt. Das muss ich doch nicht verwenden. Dann kann ich mich doch aus Liebe bemühen, dem anderen es so zu sagen, dass er möglichst hinhören mag. Aber wir sehen bei Jesus, dass er so unterschiedlich er immer mit Menschen umgegangen ist, einen klaren Kompass hatte. Denn ihn leitete, den Willen des Himmelsvaters zu tun, seine Retterliebe. Sein unbedingter Wille ohne Kompromiss, dass wer ihn sieht, den Himmelsvater sieht. Und dass niemand, der ihm anvertraut ist, verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Als Gemeinde oder als Kirche mit einem Auftrag brauchen wir Gottes Wort als verlässlichen Kompass. Amen. Amen. Lass mich beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort. Es fordert uns heraus. Aber dein Wort ist uns Kompass. Gibt uns Orientierung im Labyrinth des Lebens. Und du gibst uns Orientierung, wenn es unten durchgeht, auf den Knien. Ja, dort gibt es auch Weisung von dir, auf den Knien. Manchmal in unseren Tränen. Aber es gibt auch Orientierung mit dem Blick auf dich, deine Verheißung und mit der Leitung deines Geistes. Lieber Herr, wir brauchen diesen Kompass und ich möchte keinen anderen wie den deinen. Leite uns persönlich. Erhalte uns deine Wahrheit in unseren Herzen. Und auch in unserer Gemeinde. Hilf, dass wir mit diesem klaren Kompass hinaustreten können in die Welt. Dass wir leuchten, nicht damit wir gut dastehen, sondern dass du groß rauskommst. Lieber Herr, du siehst, wo du die Finger auf unser Herz gelegt hast, wo wir betroffen sind. Hilf, dass sich unser Herz und unser Leben in das hinein verändert, was du möchtest von uns. Ich danke dir. Amen.